So, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie immer muss das Pult erst noch ein bisschen hochgefahren werden, weil ich ja so ein Riesentyp bin. Auf meine Körpergröße bezogen, selbstverständlich. Ja, das Thema, über das ich heute sprechen will, das heißt, Gott sucht dich. Es wird eben darum gehen, wie hat Gott sich auf die Suche gemacht nach dem Menschen oder nach den Menschen und was sagt uns die Bibel darüber? Ich will anfangen ganz vorne, als Gott den Menschen erschafft. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso hat Gott überhaupt Menschen gemacht? Er hat diese Entscheidung ja getroffen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir einfach klar geworden, dass Gott den Menschen gemacht hat, weil er mit ihm in Gemeinschaft zusammenleben will. Das war von Anfang an der Schöpfung sein Plan gewesen, mit dem Menschen in Gemeinschaft zusammenzuleben. Und der Mensch hat aber durch den Sündenfall diese Gemeinschaft mit Gott leider zerstört. Und als Adam und Eva dann von dieser Frucht gegessen haben, dann wird ihnen auf einmal bewusst, hey, wir sind ja nackt. Und auf einmal ist die Angst da. Das gab es vorher nicht. Der Mensch kannte im Garten Eden keine Angst. Und er versteckt sich. Und dann spaziert Gott durch diesen Garten und er stellt eine Frage. Das ist die erste Frage, die Gott in der Bibel überhaupt stellt. Adam, wo bist du? Adam ist hebräisch und bedeutet Mensch. Er hat also gefragt, Mensch, wo bist du? Und der Adam antwortet ihm und sagt, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und dieser Sündenfall hat einfach dazu geführt, dass der Mensch den Garten Eden, das Paradies, verlassen musste. Und in den vielen Jahrhunderten, die dann gefolgt sind, ist das Volk Israel immer wieder einfach in Sünde gefallen. Und eine ganz spezielle Sünde war immer der Götzendienst. Ja? Gott hat dann auch Israel sagen lassen, das können wir lesen im Propheten Hesekiel, darum verkündet dem ganzen Volk, was ich, Gott der Herr, ihnen sage. Kehrt um, wendet euch ab von euren Göttern und sagt euch los von eurem abscheulichen Götzendienst. Das heißt, Gott nennt die Sünde seines Volkes beim Namen. Und es haben im Alten Testament viele Könige regiert. Von den meisten heißt es leider, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und wegen diesem Götzendienst ist Israel in die assyrische Gefangenschaft gekommen, 733 vor Christus und dann 605 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft. Das heißt, Gott hat da einfach auch Gericht ausgeführt. Und trotz dieser Tatsache, hat er nie aufgehört, sich über sein Volk Israel zu erbarmen und um es zu werben. Wir lesen im Propheten Jesaja, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Gott sagt hier in diesem Vers, dass er der Ehemann von Israel ist. Und damit wird schon gut ausgedrückt, wie eng sich Gott eigentlich die Beziehung wünscht zu seinem Volk Israel. Also so eng wie die Beziehung von zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind. Und er hat sich, wie gesagt, immer wieder erbarmt über Israel. Er hat selber gesagt, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Gott sagt hier bereits, dass er der Erlöser Israels ist und weist damit schon weit in die Zukunft zu dem hin, was durch Jesus dann Wirklichkeit geworden ist. Und dieses Suchen oder dieses Werben Gottes um sein Volk, das wurde leider von Israel selbst oft zurückgewiesen. Wir lesen im Römerbrief, da schreibt der Paulus, im Hinblick auf Israel, dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Diese Stelle aus dem Propheten Jesaja bezieht der Paulus direkt auf die Ablehnung des Evangeliums durch Israel. Und Gott kündigt im Alten Testament aber bereits an, dass dieses Suchen und dieses Werben sich nicht nur auf Israel beschränkt, sondern dass es weitergeht und dass es mal um alle Menschen gehen wird. Ja, und auch da können wir lesen, dass einfach Paulus und Barnabas, als sie später dann das Evangelium verkünden, sagen sie, wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Und in dieser Stelle, die im Propheten Jesaja steht, da wird gesprochen über einen Knecht des Herrn, wo es heißt, ne, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Und dieser Knecht des Herrn ist Jesus Christus, wegen dem wir uns heute auch hier alle versammelt haben. Und Jesus war, als er hier auf der Erde gelebt hat, hat er immer ein Herz gehabt für die Verlorenen, für die Menschen, die einfach ja auch ausgestoßen waren aus der damaligen Gesellschaft. Und wir können das total gut sehen in der Geschichte vom Zachäus. Ja, Zachäus ist ein Zöllner gewesen, ganz genauer ein Oberzöllner, also ein Vorgesetzter, der andere Zöllner unter sich hatte. Und der hört, dass Jesus in die Stadt kommt, wo er ist. Und dann will er ihn unbedingt sehen. Er hat dieses Verlangen und er ist aber sehr klein und dann klettert er auf einen Maulbeerbaum drauf. Ja, weil er hat einfach dieses Verlangen und sagt, ich will diesen Jesus unbedingt sehen. Und es heißt dann in Lukas 19, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Damit hätte der kleine Zachäus bestimmt nicht gerechnet, dass er Jesus auffällt. Da waren ja unfassbar viele Menschen, die immer um Jesus herum waren. Und Jesus bleibt stehen unter diesem Baum und sagt, komm mal runter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Er hat sich quasi bei Zachäus eingeladen. Stell dir das mal vor, übertragen auf unsere heutige Zeit. Stell dir mal vor, du bist im Baumarkt und du gehst so auf den Ausgang zu und dann siehst du schon, wie Jesus draußen steht und er sagt dann zum Beispiel, Peter, komm schnell raus, weil heute will ich bei dir in deinem Haus zu Gast sein. Ja, unglaublich. Ja, und Jesus spricht Zachäus mit Namen an. Er weiß, wie er heißt. Für Jesus ist es eben nicht nur dieser Zöllner da. Und es heißt dann weiter, Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Und dazu muss man eben wissen, dass die Zöllner damals sich an ihrem eigenen Volk ziemlich bereichert haben. Die haben also Zölle eingetrieben für die Römer, die zu dem Zeitpunkt ja Besatzungsmacht waren. Und die haben meistens immer ein bisschen mehr genommen als das, was sie an die Römer abliefern mussten. Und das, was sie dann zu viel hatten, das haben sie in ihre eigenen Taschen gesteckt. Und deshalb, weil das so war, waren die Zolleinnehmer im Urteil der Juden, standen die auf derselben Stufe wie ein Räuber und ein Betrüger. Und dann hatten sie auch noch Umgang mit den Römern und deshalb wurden sie also von den Juden als unrein und als Sünder verachtet, weil die gesagt haben, wie können die denn mit dieser Besatzungsmacht zusammenarbeiten mit diesen Römern, die ja nicht zum Volk Israel gehören. Und Jesus verhält sich da ganz anders gegenüber dem Zachäus. Ja, man könnte ja sagen, der Zachäus hätte ja bei dem, was er gemacht hat, er hat sich ja auch bereichert. Er hätte eigentlich Angst haben müssen, als er gehört hat, hey, da kommt der Jesus, der schon so viele Kranke gesund gemacht hat. Aber er hat in seinem Herzen dieses Verlangen, weil er irgendwie spürt, Bei Jesus ist was anderes. Da ist was anders als bei unseren Pharisäern und Schriftgelehrten. Und diese Begegnung mit Jesus, die hat etwas gemacht mit Zachäus. Wir können im Lukas 19, können wir dann weiterlesen, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Also der Zachäus hängt auf einmal nicht mehr an seinem Reichtum fest. Er sagt, wenn ich jemandem etwas weggenommen habe, wenn ich betrogen habe, und weil er das sagt, das impliziert ja auch, dass er auch betrogen hat, dann will ich das Vierfache zurückgeben. Und es ist total interessant, wie Jesus jetzt reagiert. Er sagt nicht, ja Zachäus, ich weiß, dass du ein großer Betrüger bist, ich kann dir sogar die genaue Summe sagen, die du in all den Jahren in deine eigenen Taschen gesteckt hast und du hast ganz schön recht, dass du jetzt umkehrst. Jesus stellt einfach nur fest, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Und es geht weiter, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier kommt einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt raus von dem Auftrag, den Jesus hat. Ja, diese Begegnung mit Jesus, die Gemeinschaft mit ihm hat aus dem Zachäus einen neuen Menschen gemacht. Ja, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dass es hier wirklich passiert, dass der Zachäus auf einmal nicht mehr am Geld hängt, das ist erstaunlich, weil Jesus an einer anderen Stelle selber mal gesagt hat, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr durch, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Aber wir sehen hier an Zachäus, dass es eben auch dieses Beispiel gab von jemandem, der umgekehrt ist, der sein Herz eben nicht mehr an das ganze Geld drangehangen hat. Ja, und in diesem Vers, wo Jesus sagt, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt, fragen ihn die Jünger dann, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott nicht, bei Gott ist alles möglich. Und der Zachäus ist ein Beispiel für diese Wahrheit, die Jesus da ausgesprochen hat. Es ist also Teil des Auftrages von Jesus zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das bedeutet, diese Begegnung, die er hatte mit Zachäus, die ist nicht einfach so zufällig geschehen, sondern die ist geschehen, weil es auch sein Auftrag ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus hat noch mehr gesagt zum Thema Suchen und Finden. Ja, es gibt im Lukas 15 gibt es zwei Gleichnisse, wo es darum geht, dass jemand etwas verloren hat und etwas sucht und wieder findet. Und der Grund, warum Jesus diese beiden Gleichnisse erzählt, der wird uns auch mitgeteilt. Es heißt, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Hier ist genau wieder dasselbe, was wir schon bei Zachäus gesehen haben, diese Verachtung der Pharisäer für die Zolleinnehmer. Und Jesus will, dass sie einfach umdenken, und er will ihnen im Endeffekt sagen, hey, diese Zolleinnehmer, die ihr so verachtet, die sind bei mir genauso wichtig wie ihr selbst. Und deswegen erzählt er diese beiden Gleichnisse. Das erste steht in Lukas 15 in den Versen 4 bis 8. Da heißt es: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ja, Jesus sagt diesen Pharisäern, die ihm dazuhören, hey, wenn ihr 100 Schafe habt und eins geht euch verloren, dann geht ihr dem doch auch nach. Dann lasst ihr es doch auch nicht dabei bewenden. Und ihr sucht so lange, bis ihr dieses Schaf gefunden habt. Und wenn ihr es gefunden habt, dann tragt ihr es nach Hause, ja, weil das Schaf vielleicht so schwach ist, dass es aus eigener Kraft nicht mehr laufen kann. Und durch dieses Gleichnis zeigt Jesus einfach auch, was für eine Liebe und eine Barmherzigkeit er hat für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ja, in diesem Gleichnis scheut diese Person, die da drin ist, keine Mühen. Sie geht dem Schaf nach und wenn die Person das Schaf gefunden hat, dann ruft sie ihre Nachbarn zusammen und sagt, hey, freut euch mit mir, weil ich habe dieses Schaf wieder gefunden. Und dadurch hält Jesus einfach den Pharisäern auch den Spiegel vor und sagt, guckt mal, wie hart und unbarmherzig ihr mit diesen Menschen umgeht, wie ihr euch über die drüber stellt und wie ihr sie verurteilt. Ja, und ein Jünger von Jesus, der Matthäus, war selber auch mal ein Zöllner gewesen. Den hat Jesus praktisch vom Zoll weggerufen und hat gesagt, folge mir nach. Und der Matthäus ist das zweite Beispiel dafür, von jemandem, der einfach das hinbekommen hat, zu sagen, hey, Jesus ist mir wichtiger als alles Geld dieser Welt. Und im Gleichnis heißt es, dass der Himmel sich mehr über einen Sünder freut, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Das bedeutet, dass sich Jesus natürlich auch über die Gerechten freut, die schon bei ihm sind. Aber eine viel größere Freude ist doch da, wenn jemand umkehrt, wenn er sagt, hey, ich will jetzt mit Jesus leben, ich will ganze Sache machen mit ihm. Da freut sich der ganze Himmel. Und wir können annehmen, dass es im Himmel Millionen von Engeln gibt. Und ich stelle mir das vor, ja, wie, wie die zusammengerufen werden. Und dann sagt einer zum anderen, hey, was ist denn passiert? Und dann sagt einer, hast du nicht gehört? Hast du es nicht gehört? Da ist wieder jemand auf der Erde, der sich für Jesus entschieden hat und der jetzt ewiges Leben hat. Mensch, das ist ja toll, das müssen wir feiern. Ja, so ist es. Ja, und es gibt dann noch ein zweites Gleichnis, das will ich nur kurz drauf eingehen. Das ist eigentlich so ähnlich wie das erste. Da geht es dieses Mal um eine Frau, die 10 Münzen besitzt und sie verliert eine. Und im Unterschied zu dem ersten Gleichnis, wo es um das verlorene Schaf geht, steht jetzt in diesem zweiten dieses Suchen so ein bisschen im Vordergrund, weil es heißt, die Frau hat das ganze Haus umgefunden hat. Also auch wieder dieser Aufwand, ja, zu den Menschen zu kommen. Und das, was Jesus gemacht hat und damit auch an die meisten von uns. Und das möchte ich vorlesen. Das steht im Matthäus 28, die Verse 18. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dieser Auftrag, den Jesus hier seinen Jüngern gegeben hat, der ist einfach gewaltig, weil er die ganze Welt umfasst. Das bedeutet, dass kein einziger Mensch, der auf dieser Welt lebt, davon ausgeschlossen ist, sondern es betrifft jeden. Ja? Er sagt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, nehmt sie auf in diese Gemeinschaft, führt sie in die Gemeinschaft mit mir wieder hinein. Das ist das, was Gott von Anfang an wollte. Und diese Barmherzigkeit und Liebe, die Jesus in diesen zwei Gleichnissen gezeigt hat, die sollen seine Jünger jetzt der ganzen Menschheit verkündigen. Und der Apostel Paulus fasst diesen Auftrag ganz gut zusammen. Und zwar steht das im 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Der Paulus schreibt über diesen Auftrag: Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das ist es. Das ist es, um was es geht. Darauf läuft letzten Endes die ganze Schrift hinzu. Sie läuft auf Jesus zu und auf das, was er für dich ganz persönlich getan hat. Und wenn wir uns jetzt nochmal erinnern an dieses Gleichnis von der verlorenen Münze, mit was für einem Aufwand diese Frau die Münze gesucht hat, dann kann ich dir sagen, dass Jesus für dich noch viel mehr getan hat als diese Frau. Es ist nämlich nicht beim Suchen geblieben, sondern er ist ans Kreuz gegangen für dich. Er ist nach Golgatha gegangen und ist dort unter unfassbaren Schmerzen gestorben für deine Sünden, damit du neues Leben bekommen kannst. Das heißt, für dich ganz persönlich ist Jesus kein Weg zu weit gewesen und keine Anstrengung zu groß. Und weil dieser Auftrag, genau diese Botschaft überall zu verkünden, so wichtig ist, lesen wir es auch im letzten Buch der Bibel nochmal ganz explizit. In der Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 wendet sich Jesus nochmal ganz persönlich an den Johannes. Der Johannes hat alles gezeigt bekommen, was noch kommen wird durch einen Engel. Und dann ganz zum Schluss spricht Jesus nochmal persönlich zu ihm. Und es heißt in Vers 17, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Die Braut ist hier einfach ein Symbol für die Menschen, die an Jesus glauben. Und dieser Vers sagt, der Geist Gottes und die Braut rufen. Das bedeutet, das ist die Gegenwartsform. Zu dieser Zeit, als das aufgeschrieben wurde, war das schon Realität, dass in der ganzen Welt das Evangelium von Jesus verkündigt wurde. Und das ist so wichtig, dass es auf der letzten Seite der Bibel nochmal explizit von Jesus erwähnt wird und dass nochmal diese Aufforderung steht, so deutlich wie sie nur sein kann, komm. Das stimmt überein mit dem, was der Paulus geschrieben hat, lasst euch versöhnen mit Gott. Und hier, buchstäblich auf der letzten Seite der Bibel, schließt sich der Kreis. Was am Anfang begonnen hat mit der Frage von Gott, Adam, wo bist du? Also Mensch, wo bist du? Das mündet hier in der letzten Seite der Bibel auf die klare Aufforderung, komm. Und damit ist ganz deutlich, dass Jesus mit dir Gemeinschaft haben will. Und er fordert dich auf, zu kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon diese Entscheidung getroffen hast für Jesus oder ob du vielleicht noch schwankst, ob du sagst, ja, ich will ja eigentlich, aber irgendwie bin ich mir unsicher. Und dann will ich dir einfach sagen, mach doch heute ganze Sache mit Jesus. Gib ihm alles, weil er alles für dich gegeben hat. Die Aufforderung, komm, steht hier ganz klar. Und die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, was wirst du antworten auf diese Aufforderung? Amen.